Die Szene mutet gespenstisch an. In der einsam gelegenen Kapelle eines tatarischen Bergdorfes kniet ein hagerer Mann vor einer marmornen Grabplatte. Fast eine Stunde verweilt er dort in innigem Gebet. Als er sich wieder aufrichtet, sind Tränen auf seinem Gesicht. Ein Schüttelfrost überfällt ihn, Vorboten des Todes, der ihn nur wenige Tage später ereilen sollte. Zar Alexander I., der Herrscher aller Reußen, hatte die Grabstätte der Baronin Barbara Juliane von Trüdener aufgesucht, um ein letztes Mal von ihr Abschied zu nehmen. Rolf Schiffbuch, Prälat in Ruhe, zeichnet in der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt ein facettenreiches Porträt der baltischen Baronin, die in ihrem Ringen um ein christliches Europa selbst am Glauben zu scheitern drohte.
Heute möchte ich berichten von der für ganz Europa spannungsgeladenen Zeit, so etwa um 1820. Damals war der Stern Napoleons im Sinken, Eich war schon untergegangen. Vor allem möchte ich erzählen von einer adligen Frau, bei ihr lagen dauernd göttlicher Adel und blaues Blut im Kampf miteinander. Nun ist bei uns Christenmenschen immer so, dass unsere natürliche Art im Kampf liegt mit dem, was Gott uns schenken will. Aber besonders dramatisch, auch in politischen Auswirkungen für Europa dramatisch, war es bei dieser baltischen Baronin Juliane von Krüdener. Ein Zeitgenosse, auf dessen Urteil Verlass ist, hat über sie geschrieben, sie ist eine sehr geförderte Christin. Ihre Liebe zu Jesus ist stärker als der Tod. Sie lebt wie eine Heilige und bewirkt erstaunlich viel. Das war der Adel, dessen sie Gott gewürdigt hatte. Von Haus aus war sie eine Geborene von Vietinghof aus dem Baltikum. Verheiratet war sie mit dem russischen adligen Gesandten Baron von Krüdener.
Rolf Schiffbuch, stimmt es denn, dass diese Ehe, sagen wir, nicht besonders glücklich war? Sie muss doch als verheiratete Frau und als Mutter einer Tochter ja einen ganzen Schwarm von Verehrern gehabt haben, wie man so hört wenigstens.
Ja, also ist sogar geschehen, dass einer dieser Verehrer vor ihrem Palais hoch zu Ross auftauchte und einen großen Blumenstrauß ihr zuwarf. Sie hatte sich gnädig am Balkon gezeigt und im gleichen Augenblick sank der Offizier tot vom Pferd mit gebrochenem Herzen. Also sie hat auf den vornehmsten Gesellschaften quer durch Europa die Herzen vieler Männer gebrochen mit ihren dunklen Augen, mit denen sie die Männer angeblickt hat, hat sie viele durcheinander gebracht. Und mit der ehelichen Treue, das hat man, das Merkwürdige, in Russland nicht besonders ernst genommen. Die orthodoxe Kirche hat keine besondere Ethik entwickelt gehabt und auch von Katharina der Großen, der Zarin, wissen wir, dass sie einen ganzen Schwarm von Liebhabern gehabt hat. Aber das hielt Frau von Krüdener nicht ab, auch jener Unfall, dass dieser Offizier vom Pferd gesunken ist, in allen nur denkbaren Gesellschaften das Sahnehäubchen zu sein, die große Dame, die von allen verehrt wurde. Eigentlich war es nur konsequent, dass ihr Mann einmal dann schließlich sagt, jetzt ist Schluss und sie scheiden ließ.
Durchaus nachvollziehbar. Wie kam es aber denn dazu, dass sie von heute auf morgen aufhörte, die, sagen wir, große Verführerin zu sein? Hat sie die Scheidung dazu veranlasst?
Ach nein, die Scheidung hat sie gar nicht besonders berührt. Eher so, dass sie jetzt Freiheit hatte, zu tun, was sie wollte. Es war was ganz anderes. In Riga, da hatte sie auch eine Wohnung, ließ sich einmal Schuhe anmessen bei einem biederen, aus Deutschland stammenden Handwerksmeister, der zu den Herrnhutern gehörte. Und sie spürte, bei diesem Mann ist etwas anders. Soll ja bei uns Christen so sein, dass man uns das abspürt, dass wir dem größten Herrn gehören. So war es bei diesem Schuhmachermeister. Er hat gar nicht viel mit ihr gesprochen, hat ihr auch nicht ihre Sünden vorgehalten. Aber er hat gemerkt, diese Frau ist auch suchend. Sie ist gar nicht glücklich in ihrem Leben. Und er fühlte sich gedrungen, ihr auf den Kopf zuzusagen, Bibelwort, wache auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und dann war es eben so, dass ein Wort der Wahrheit alles verändern kann. Juliane von Krüdener hat es erlebt. Sie war eine entschlossene Frau. Was sie mal sich vorgenommen hatte, das machte sie auch. Sie trennte sich total von ihrem bisherigen Lebensstil Und nun warf sie sich nicht mehr hinein in die Gesellschaften, sondern warf sich hinein in den ganzen Strom der damaligen europäischen Erweckungsbewegung. Die war damals in ganz Mitteleuropa aufgebrochen, nach den Befreiungskriegen von napoleonischem Joch. Sie wollte Glaubensanstöße bekommen, sie wollte Gottes Erfahrung aufsaugen, sie wollte Christuswahrheit in sich aufnehmen, so viel als nur möglich. Sie trat etwa in Kontakt mit dem Pfarrer Oberlin im Steintal, aber auch mit schwärmerischen Betrügern, auf die sie fast hemmungslos hereinfiel. Deshalb war es gut, dass sie besonders vertraut war mit dem Hofrat Dr. Jung Stilling, der damals in Karlsruhe lebte. Ihm schrieb sie im Jahr 1808:
Innigst geliebter Bruder in Christus, unserem Herrn. Sie sind des Herrn Werkzeug an meiner Seele. Er segne Sie dafür. Fürwahr, es ist ein unnennbares Glück, zu den Genossen seines Reiches zu gehören, die unter seiner Fahne andere zum Leben rufen. Er, der Allliebende, ergriff mich mit seiner gewaltigen Liebe. Alles schwand vor meinen Augen. Alle Erdenlust, alle Ehre, aller Ruhm der Menschen, alle Sinnenlust. All das waren schwache Kerzen, die beim allmächtig aufstrahlenden Licht der Sonne verlöschen müssen. Jesus, der hohe Geopferte, stand vor mir. Es war sein allmächtiges Werde, das Trost und Mut in mein Leben brachte. Ich sank zu seinen Füßen, beraubt jedes Anspruchs, entadelt durch die Sünde, arm und doch meines Elendes froh. Von mir warf ich jeden Schmuck der Weltweisheit, jedes Gefühl eigener Kraft. Mich durchdrang der Gedanke, werde ein Kind. Denn er ließ Kinder gerne zu sich kommen. Es war der Hohepriester Jesus selbst, der in mir betete, gib mir Kindersinn, Kindereinfalt und hohen Glauben.
Wenn es doch nur bei diesem Gebet geblieben wäre. Das war damals ein hohes Ideal der wahren Christen in Russland, wie ein Kind zu sein vor Gott und vor Jesus. Und eigentlich wollte sie das auch, die Juliane von Grüdener. Aber dieses Wollen wurde auch wieder angekränkelt durch die Ekstatiker, durch die heiße Treibhausluft, die es damals auch gab. Und Juliane von Grüdener setzte sich auch deren Einfluss aus. Und die andere Gefahr war die heißblütige, adlige Art, immer ganz vorne mitmischen zu müssen. Sie bekannte selbst:
Ich weiß wohl, wie mächtig die Eigenliebe in mir noch ist. Ich kenne meine Gefährdungen genau. Immer wieder meine ich, ich müsse für diesen oder jenen Menschen ein Werkzeug Gottes werden. Es ist wie ein geheimer Hochmut. Ich möchte den Herrn täglich anflehen, löse mich doch von allem Hochmut, befreie mich. Nur wenn Gott uns alles ist, wenn wir nichts mehr für uns begehren, stimmt es bei uns.
Aber das nahm sie auch ernst. Und es wird auch gleich davon die Rede sein, dass diesem Ziel sie nachfolgen wollte. Aber zuerst muss gesagt werden, die baltische Baronin wollte wirklich mit allem, was sie überhaupt besaß, und was sie noch bei anderen an Spenden losmachen konnte, als gehorsames Kind Gottes den Ärmsten unter den Armen dienen. Den inhaftierten Sträflingen, den freigelassenen Sträflingen, Kranken, den Obdachlosen, den Ausgestoßenen, Gescheiterten. In jener Zeit gehörte Juliane von Grüdener zu den allerersten, die die sozialen Nöte erkannte, die zum Himmel schreienden sozialen Nöte. Und darum sollten Gescheiterte in christlichen Lebensgemeinschaften Aufnahme finden. Heute würden wir sagen Kommunitäten. Sie sollten dort zusammen mit überzeugten Christenmenschen leben. Das erste Modell dafür war die auf dem Rappenhof bei Heilbronn, 1815, eingerichtete Rettungsstation. Aber aus der wurde sie auch wieder ganz rasch durch die württembergische Obrigkeit vertrieben. Frau von Grüdener schrieb:
Es ist sehr schmerzlich, so gedemütigt zu werden. Ich bin durch Dinge gegangen, von denen sich niemand einen Begriff machen kann. Die Folgen von Fehlern und Missgriffen muss ja jeder Mensch selbst tragen. Wie schlimm ist es jedoch, sie tragen zu müssen, ohne den Trost, den wir in unserem Heiland haben. Heute habe ich keine 12-Kreuzer-Vermögen, aber das hindert mich nicht, glücklich zu sein. Für meine Armen bin ich bereit, wie ein Bettler zu bitten und zu borgen. Meine eigenen Angelegenheiten überlasse ich Gott. Er ist noch nie zu spät gekommen. Armut und Blöße gehören zur Nachfolge Jesu, der arm ward um unsretwillen. seien wir doch das, wozu Gott uns auf die Erde sandte. Machen wir uns doch klar, dass wir trotz aller Armut eine Königskrone tragen.
Wie gesagt, die Rappenhofgemeinschaft wurde 1815 durch die württembergische Obrigkeit wieder aufgelöst. Danach hat Juliane von Grüttner versucht, am Grenzacher Horn bei Basel eine solche Kommunität aufzubauen. Und am Schluss ihres Lebens war es dann im zerklüfteten Tatarengebirge auf der Krim, wo sie solch eine Auffangstation für gescheiterte Menschen einrichtete. Denn Juliane von Grüttner erkannte zielstrebig, das war einfach ihre dynamische Art. Es ist eine Sache, entstandene Not zu lindern. Eine andere Sache ist es, die Gesellschaft von Grund auf so zu verändern, dass es weniger Not gibt. Und dazu wollte sie Anstöße geben, dass die Gesellschaft verändert wird. Ein Zeitgenosse berichtet, sie sei in St. Petersburg auf einem hölzernen Schemel demütig gesessen, vor ihr auf dem Sofa und in den Sesseln die Besucher. Meist habe sie die großen blauen Augen gen Himmel gerichtet. Es sei fast so etwas wie eine suggestive Kraft von ihr ausgegangen, als sie sagte:
Es ist eine große Zeit, in der wir leben. Die Felsen schreien und die Erde tut sich auf. Könige fallen von den Thronen und neue Völker entstehen. In der Literatur haben die großen Genies aufgehört. Das Alte ist abgestorben. Großes und Edles kann nur tun, wer sich recht und wer sich ganz Jesus Christus zuwendet.
Juliane von Grüttner sah ihre Stunde gekommen im Jahr 1815. Damals war Napoleon noch einmal aus der Verbannung von Elba zurückgekommen, um die Herrschaft in Frankreich noch einmal an sich zu reißen. Der Wiener Kongress war geplatzt, die dort versammelten Verbündeten mussten zu neuem Kampf mit Napoleon aufbrechen. Es war die Überzeugung von Frau von Grüttner, jetzt müssen Frauen handeln. In ihren Augen war der russische Zar Alexander I. das geeignete Werkzeug Gottes. Er konnte wirklich heilsam Veränderndes in Europa schaffen. Er, der russische Kaiser, war es doch gewesen, der sich offen dazu bekannt hatte, in der Bibel Trost und Halt gefunden zu haben. Er hatte bekannt gegeben, er wolle in Gottes Kraft der Erlösung Europas vom Verderben dienen und er wolle sich der Förderung der Ehre Gottes weihen. Das konnten doch nicht bloß Worte bleiben. Juliane von Grüttner fühlte sich berufen, eigentlich so wie einst die biblische Prophetin Deborah in Israel. Sie fühlte sich dazu berufen, den manchmal auch zögerlichen, ja depressiven, verschlossenen, entschlussarmen Zaren aufzurufen. Auf! Das ist der Tag des Herrn. Auf dem Weg nach Paris machte Alexander I., der Zar, Station in Heilbronn. Damals war Juliane von Grüttner in Schlüchtern, im Hessischen. Sie machte sich auf den Weg und traf abends in Heilbronn ein. Sie ließ sich dem Zaren melden, die Adjutanten wollten sie abweisen, aber als der Zar hörte, dass die baltische Baronin da war, sagte er, sie ist wie ein Engel für mich, ich brauche Trost. Er sah es als ein Zeichen des Himmels an. Und dann fand das Gespräch statt, das uns Juliane selber berichtet. Zuerst habe sie tröstliche Worte, starke und tröstende Worte an den müden Zaren gerichtet, und dann hätte sie ihm mit Sanftmut, aber doch eindringlich, seine religiöse Halbheit vorgeworfen. Was er bisher als seine Bekehrung angesehen hätte, das sei nichts anderes als ein Hirngespinst.
Nein, Sir, Sie haben sich dem Gottmenschen Jesus noch nicht so genaht wie ein Verbrecher, der um Gnade fleht. Sie haben noch nicht Gnade gefunden vor dem, der allein Macht hat, Sünden zu vergeben. Sie haben sich noch nicht vor Jesus gedemütigt. Sie haben noch nicht von Herzensgrund gerufen, so wie jener Zöllner, Herr, sei mir Sünder gnädig. Darum haben Sie auch keinen Frieden. Hören Sie doch auf die Stimme einer Frau, die eine große Sünderin gewesen ist, die aber Vergebung gefunden hat bei Christus.
Den Zaren schüttelte es, er fing an zu weinen. Er barg das tränenüberströmte Gesicht in seinen Händen. Da erschrak Frau von Grüttner, was hatte sie sich herausgenommen? Hatte sie überhaupt so mit dem Herrscher aller Russen sprechen dürfen? Sie versuchte stammelnd, sich zu entschuldigen, aber der Kaiser bat sie fortzufahren, »Madame, Ihre Worte sind Musik für meine Seele.« 3 volle Stunden dauerte die Unterredung. Wahrscheinlich legte Alexander eine Lebensbeichte ab. Seit der Ermordung seines Vaters Paul hat er namenlos darunter gelitten, gewusst zu haben von der Offiziersverschwörung gegen den wahnsinnigen Vater, dass er aber die Ermordung nicht verhindert hatte. Am nächsten Tag war der Kaiser im russischen Hauptquartier in Heidelberg angekommen. Er bat sofort Frau von Grüdner, sie möge nachkommen. Sie brach ohne Zögern auf, bezog ein einfaches Bauernhaus am Neckar und dort verbrachte der Zar Russlands fast jeden zweiten Abend. Es wurde die Bibel gelesen, erbauliche Gespräche wurden geführt. Bis dahin hatte der Zar die Bibel so aufs Geratewohl gelesen, fast wie ein Orakel, was er gerade mit seinem Däumeln aufgeschlagen hat, das soll die Stimme Gottes sein. Und nun sagte Frau von Grüdner, sie müsse zielstrebig, systematisch die Bibel lesen, Kapitel um Kapitel, 3 Kapitel an jenem Tag. Zuerst von Evangelien, dann von Propheten des Alten Testaments und von neutestamentlichen Briefen. Von Heidelberg brach der Zar 1815 in das von Napoleon befreite Paris auf. Frau von Grüdner musste ihm versprechen, so rasch wie möglich nachzukommen. Sie bezog in Paris Quartier in einem Hotel, nahegelegen der kaiserlichen Wohnung. Durch eine kleine Gartenpforte konnte der Kaiser unbemerkt zur baltischen Baronin gelangen, oft sogar mehrfach täglich. Es war keine Liebelei, nicht im Entferntesten. Alexander war vielmehr beeindruckt von der umfassenden politischen Vision seiner Prophetin. Sie bestand darin, jetzt nach der endgültigen Vernichtung Napoleons, und er galt ja vielen als der Antichrist, nach der Vernichtung dieser bösen Macht, müssen die Siegermächte eine christliche Union beschließen, eine, wie man sagte, heilige Allianz. Also die Russen, die Preußen, die Österreicher. Wie einst die 3 Weisen aus dem Morgenland sollten die 3 Monarchen von Österreich, Preußen und Russland vor der Welt bekennen, wir wollen Jesus huldigen. Der Heiland Jesus Christus ist uns gemeinsam höchste Autorität. Die christlichen Völker von Russland, Preußen und Österreich sollen als wahren Herrscher Jesus anerkennen. Ihm ist alle Macht auch auf Erden gegeben. Und untereinander sollten sie in wahrer Bruderschaft verbunden sein, dazu berufen, die Religion zu schützen und auch den Frieden und die Gerechtigkeit.
Klingt zu schön, um wahr zu sein, Rolf Schäffbuch. So ein bisschen Fantastisches schwingt da mit. Konnten sich denn die politischen Machthaber, die politisch Mächtigen auf solche Ideen einlassen?
Sie haben völlig recht. Zwar war es merkwürdig, 3 Monarchen haben mit ihrer Unterschrift die Heilige Allianz besiegelt im Jahr 1815. Und Juliane war überzeugt, am Ziel ihrer Pläne zu sein. Aber sie rechnete nicht mit dem österreichischen Kanzler Metternich. Für ihn war all das frommes Gesäusel. Damals war das schlimmste Schimpfwort Mystik, so wie man heute sagt, Fundamentalismus. Also, das kannst du nichts geben. Und er tat alles, Metternich, um die Pläne der Heiligen Allianz nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Er fürchtete mehr als den Teufel alle fromme Einmischung ins politische Geschäft.
Gelang es denn der Frau Baronin von Grüdner, ihre sozialen Visionen umzusetzen und zu verwirklichen?
Sie trug unablässig dem Zaren neue Pläne vor. Sie besaß ja nach wie vor sein Herz und sein Ohr. Nach den Plänen von Frau von Grüdner soll die Leibeigenschaft der russischen Bauern aufgehoben werden. Russland sollte Getreidelieferungen nach Württemberg senden. Dort war nach den Missernten der Jahre 1817-18 die Not besonders groß. Und da waren die Zustände in den überfüllten russischen Gefängnissen. Noch Jahrzehnte später hat Tolstoi sie in seinen Roman gegeißelt. Diese Zustände sollten erträglicher werden. Und es sollte ein allgemeines Schulwesen aufgebaut werden. Das waren alles Pläne von Juliane von Grüdner. Und vor allem sollte Russland tüchtige Kolonisten aus Deutschland in die weiten Räume Tauriens, also der Schwarzmeergebiete, locken. Denn Frau von Grüdner war fasziniert von der Schau des frommen Dr. Jung Stilling. Im Osten, in Russland, liegt der Bergungsort, an dem Christen in der kommenden antichristlichen Zeit bewahrt bleiben. Sogar Dr. Jung Stilling hatte sich zu der Überzeugung verstiegen, Alexander I. sei eine lichte Gestalt eines Engels, eines Bergungsengels, des Fürsten von Solima. Für Juliane von Grüthner war das, heute würde man sagen, eine Realutopie. Sie macht ihrem Schwiegersohn, dem Baron von Bergheim, Dampf. Er solle als Beauftragter für die Umsiedlung möglichst viel fromme Leute nach Russland holen. Es war alles gut gemeint, aber wie viele verarmte Bauern wurden leichtgläubig zur Auswanderung veranlasst, zu unbedachter Auswanderung? Oft waren in Russland nicht die geringsten Voraussetzungen da für eine Ansiedlung.
Es klingt so, als hätte sich die Baronin von Grüthner übernommen. Was wurde denn aus den ganzen anderen Plänen?
Es war sicher hilfreich, dass sie mal ausgesprochen waren. Die Ideen wirkten weiter wie gärender Sauerteig, aber es war noch ein langer, steiniger Weg bis zur Verwirklichung, Aufhebung der Leibeigenschaft, Schulwesen, Krankenhäuser. Zudem hatte sich Alexander I., der Zar, ganz urplötzlich abgewandt von Frau von Grüthner. Dazu hatten ihn seine Ratgeber gezwungen. Juliane von Grüthner traf es als Erste, was wenige Jahre später auch den Erweckungsprediger Gossner und den russischen Fürsten Galitzin traf, dass der Zar getrennt wurde von diesen evangelistisch gesonnenen Ratgebern. Und dahinter stand die geheime Macht der russisch-orthodoxen Kirche. Weg mit diesen Mystikern. Weg mit all den evangelistisch-pietistischen Machenschaften. Der Zar legte in einem 8-seitigen Brief durch einen Geheimboten überbracht der Baronin dar, sie bereite ihm und auch sich selbst Schwierigkeiten, sie nähre Unruhen um den Thron. Wenn sie sich ständig die Freiheit nehme, ihm Handlungen vorzuschreiben, die müssten doch als Kritik an der Regierung verstanden werden. Er bitte sie respektvoll, von nun an zu schweigen. Nur wenn sie sich diesen Wünschen beuge, könne sie vor den Toren von St. Petersburg, nicht in St. Petersburg, vor den Toren von St. Petersburg bleiben, sonst müsste sie noch weiter in die Verbannung gehen. Schon zuvor war Frau von Grüthner gescheitert mit ihrem Vorhaben, breite Kreise der süddeutschen Erweckungsbewegung und der schweizerischen Erweckungsbewegung für ihre Anliegen einzuspannen. Dort war man zurückhaltend gegenüber allem Treiberischen und Drängerischen. Sogar Dr. Jung Stilling ließ nun wissen, sie hat sich durch ihre Schwärmereien verführen lassen und sie hat Irrtümer angenommen. Dagegen bin sogar ich schriftlich und mündlich vorgegangen, aber es hilft nichts. Immer mehr verlegte sich Juliane von Grüthner darauf, als Prophetin kommende Gerichte Gottes anzukündigen. Schon 1818 war sie aus diesem Grund aus der Schweiz und auch aus Württemberg ausgewiesen worden. Sie wirkte dann hauptsächlich in ihrer baltischen Heimat. Regelmäßig hielt sie Bibelstunden an der Bauungszusammenkunft in Mitau ab, in Riga, auf ihrem eigenen Gut Kosse bei Vero. Zar Alexander verhielt sich ihr gegenüber ritterlich bis zu ihrem Ende. Er lud die an Schwindsucht schwer erkrankte Juliane von Grüthner auf die Krim ein. Dort sollte sie Gelegenheit haben, zusammen mit ihren Anhängern eine christliche Kolonie zu gründen. Aber Juliane von Grüthner starb am Christfest 1824, ohne das Projekt aufgebaut zu haben. Letzte Gedanken der Sterbenden galten dem ehemaligen kaiserlichen Freund. Das war die furchtbarste Strafe für sie gewesen, dass er ihr das Vertrauen entzogen hatte. Sterbend bat sie, man möge ihr das Armband anlegen, das ihr einst der Zar geschenkt hatte. Aber als allerletztes hatte sie die Sätze diktiert.
Was ich Gutes tat, wird bleiben. Was ich Böses tat, wird Gottes Barmherzigkeit auslöschen. Denn wie oft habe ich für die Stimme Gottes gehalten, was mir mein Stolz und meine Einbildungskraft vortäuschten. Vor Gott und vor Menschen habe ich nur Fehler zu bringen, aber ich bin gewiss, dass Jesu Blut mich reinwäscht von aller Sünde.
Das hätte jetzt ein guter Schluss sein können. Wenige Wochen nach der vorläufigen Beerdigung von Juliane von Grüthner tauchte in jenem taurischen Bergdorf auf der Krim ein Offizier auf, allein. Es war der Zar, der nicht erkannt werden wollte. Und doch noch einmal am Grab von Juliane von Grüthner seinen Abschied geben wollte. Fast eine Stunde lang verweilte er betend in der kleinen Kapelle. Als er sich von den Knien erhob, waren auch auf seinem Gesicht wieder Tränen. Langsam schritt er in die Nacht hinaus, als er das Pferd bestieg, überfiel ihn der erste Fieberschauer und wenige Tage später verstarb er in Taganrog am Asowschen Meer. Seine Tränen hatten ja nicht nur der Frau gegolten, die lange Zeit seine Seelenführerin gewesen war. Sie hatte ihn aus einem formalen Christsein zu richtiger Christusverbundenheit führen wollen. Aber jetzt war so viel zerbrochen. Der früher oft so hochgestimmte Glaube, die hochfliegenden Pläne zur Rettung Europas, die kühne Erwartung, Europa könne noch einmal ein wirklich christliches Europa werden.
Frau Schiffbuch, klingt alles ein bisschen unnüchtern, ein bisschen abgehoben. Kann man denn sowas im Namen Jesu planen, einrichten? Jesus hat doch selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Ganz gewiss, und doch bleibt die Frage, was haben wir denn als Christen dem ganzen Ungeist unserer Zeit entgegenzusetzen? Dem Ungeist in Politik, im Bildungswesen, im Geistesleben, in der Wirtschaft. Christen dürfen sich doch nicht einfach in eine private Nische zurückziehen. Antwort habe ich hier in Korntal gefunden. Hier wohne ich seit einigen Jahren. Dieser Ort Korntal wurde 1819 gegründet, genau in jener Zeit, als Frau von Grüttner den stärksten Einfluss auf den Zaren hatte. Gegründet wurde Korntal von Christen, die sich entschieden widersetzten dem Ruf, das Heil liegt im Osten. Sie wollten ihr Christsein hier im total verarmten, von Hungersnöten geplagten Württemberg bewähren. Ihr Wahlspruch war, wir warten, beten und bereiten uns, wie wenn der Herr Jesus morgen käme. Aber wir bauen, pflanzen und wirken auf Erden, wie wenn es noch 1000 Jahre so weiterginge. Und darum haben sie Armenanstalten und Kinderheime geschaffen, ein ganzes Netz von sozialen Einrichtungen aufgebaut, sie haben pädagogische Modelle gewagt, sie haben die Weltmission unterstützt. Sie wollten kein abgestandener, frommer Tümpel sein. Vielmehr wollten sie hineinwirken, erfrischend, belebend, in Volk und Kirche. Ja, typisch, dass 1918 nach dem Zerbrechen des Deutschen Kaiserreichs hier in Korntal der christliche Volksdienst geplant wurde als Partei, die deutschlandweit aufgetreten ist. Aus ihr sind Reichstagsabgeordnete, ja sogar Minister herausgewachsen. Das ist sozusagen das andere Konzept, so möchte ich es einmal nennen. Frau von Grüttner strebte eine Veränderung von oben herunter an. Aber das Wirkgesetz des Christus Jesus geht von innen nach außen, vom Kleinen zum Größeren, von unten nach oben. Das Reich Gottes ist wie Hefe, wie Sauerteig. Trotz allem scheinbar Kleinen ist es ein gesundmachendes Ferment. Es kann mitten in unserer Welt, mit ihrem ganzen Ungeist, Hilfreiches und Rettendes erwartet werden von dem Christus. Ihm ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auch hier auf unserer Erde. Und er möchte uns dabei als kleine Mitarbeiter gebrauchen.
In der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt, zeichnete Rolf Schiffbuch das Porträt der baltischen Baronin Juliane von Grüdener in ihrem Ringen um ein christliches Europa. Die Adelige ist zugleich ein eindrückliches Beispiel dafür, wie blaues Blut und Gottesadel im Widerstreit liegen können. Thank you.